Streitest du noch oder diskutierst du schon? Sehr häufig in Coachings kommen Menschen, um mit mir konfliktbeladene Kommunikationen durchzusprechen. Es gibt Probleme, Konflikte mit dem der Vorgesetzten, mit KollegInnen und so weiter. Und dann wünschen sich viele Leute eben im Coaching ganz konkrete Tipps oder Strategien oder Techniken, was sie denn tun können, um diesen Konflikt besser zu lösen. Und manchmal kann ich das sofort liefern und manchmal muss ich auch sagen, stopp, lass uns doch erstmal schauen, was für eine Art von Konflikt ist das eigentlich? Auf welcher Stufe der Eskalation sozusagen befinden wir uns eigentlich gerade? Und das erstmal zu analysieren, ist unglaublich wichtig, um eine Konfliktsituation lösen zu können. Und dazu verwende ich bestimmte Tools und die möchte ich dir heute auch einfach mal vorstellen. Das in der heutigen Folge von Lebendige Rhetorik, gleich nach dem Intro.
Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation.
Viele Menschen denken tatsächlich, Streit, Meinungsverschiedenheit und Diskussion wären Synonyme für ein und dieselbe Sache, aber nee, so einfach sollten wir es uns einfach nicht machen, denn natürlich hat es einen Grund, warum es diese verschiedenen Begriffe gibt. Manchmal streitet man, manchmal diskutiert man, manchmal hat man einfach eine Meinungsverschiedenheit. Und wenn du da irgendwie rauskommen möchtest aus einem Teufelskreis, der sich aufbaut mit anderen Menschen, ist es gut zu wissen, was ist das denn, was wir da eigentlich an negativer Kommunikation gerade haben? Weil davon hängt ja ab, wie gehe ich da ran? Komme ich mit Argumenten und Rationalität weiter oder bringt das wahrscheinlich eher nichts? Und eines der schönsten Modelle, die ich sehr gerne verwende, stammt von Paul Graham. Paul Graham ist eigentlich Programmierer und Doktor der Informatik. Und er hat unter anderem ein Buch geschrieben oder ein Essay genauer, How to Disagree. Und da geht es ihm vor allem um Diskussionen im Internet. Wir wissen ja alle, im Internet eskalieren Diskussionen sehr, sehr schnell und sehr extrem. Deswegen ist es da sehr schön daran, sich abzuarbeiten. Aber das findet ja im Alltag auch nur in etwas anderer und manchmal noch gesitteterer Form statt, aber trotzdem findet es statt. Und deswegen können wir das Modell von Paul Graham wunderbar nutzen. Es ist ein Pyramidenmodell. Und ja, da sollte man gerade vorsichtig sein in diesen politischen Zeiten, was man alles in eine Pyramide packt. Aber dieses Modell gibt schon ein paar Jahre länger als das, was jetzt gerade veröffentlicht wurde. Und deswegen gehen wir es trotzdem einfach mal durch. Er nennt das Ganze quasi Hierarchie der Meinungsverschiedenheiten, wobei es eben auch hier nicht alles nur Meinungsverschiedenheiten sind. Es sind 7 Stufen von unten nach oben und je nachdem wirst du eben ganz unterschiedlich reagieren oder solltest du unterschiedlich reagieren. Die unterste Stufe ist die offensichtlichste, die Beleidigung. Du sagst irgendwas und jemand sagt, du bist ein Idiot. Das ist einerseits sehr hart, andererseits sehr dankbar. Denn wenn jemand das macht, ist die Situation sehr klar, da hat dich jemand beleidigt. Das ist es nicht wert, darauf zu reagieren. Das Schlechteste, was du machen könntest, ist, du bist selber ein Idiot. Oder etwas in der Art. Letztendlich, wer beleidigt, diskreditiert sich selbst ein gutes Stück weit und erspart dir damit die Arbeit, das zu tun. Das ist von daher sehr einfach. Habe ich auch schon mal in einer Folge zu verbalen Angriffen gesagt. Also so eine Beleidigung ist eindeutig ein verbaler Angriff. Und da jetzt mit rationalen Argumenten sich zu verteidigen oder gar zu rechtfertigen. Nein, tu das nicht. Ignorieren ist hier wirklich mit das Beste. Und lass es einfach auf die Menschen drumherum wirken. Weil, wie gesagt, der oder diejenige, der die beleidigt ist, der Mensch, der das am ehesten dann abkriegen sollte und sich damit selbst eben diskreditiert. Die zweite Stufe ist schon ein bisschen geschickter. Das hatte ich auch schon mal in einer Folge zum Schopenhauer und seiner aristischen Dialektik, nämlich das Ad hominem-Argument. Also, du stellst eine Behauptung auf, eine These, untermauerst sie vielleicht mit Argumenten, vielleicht nicht, und dann greift jemand dich an als Person, deinen Charakter oder deine Kompetenz. Das heißt, es wird gar nicht auf das Argument oder die These eingegangen, sondern jemand sagt sowas wie, ja, du als Kinderloser kannst kein guter Pädagoge sein. Das heißt, man spricht dir deine Kompetenz als Pädagoge oder Pädagogin ab, weil du selber keine Kinder hast. Das ist natürlich totaler Unfug. Ob jemand ein guter Pädagoge ist oder eine gute Pädagogin, hängt eher davon ab, hat die Person das Ganze qualifiziert gelernt bzw. studiert, hat die Person vielleicht schon gewisse Berufserfahrungen damit und kann die Person ihre Meinungen gut begründen. Nichts damit, ob jemand selber Kinder hat oder nicht. Das wäre ein klassisches Argument ad hominem und die Steigerung davon ist das Argument ad personam. Das heißt, wenn jemand jetzt nicht mal auf deine Kompetenzen oder deinen Lebenslauf abzielt, sondern sowas sagt wie, von einem Glatzkopf lasse ich mir doch nichts über Schönheitsoperationen erzählen. Und man denkt sich so, hä? Ja, also, es ist ja nahe einer Beleidigung im Extremfall, manchmal ist es aber auch ganz gut verschleiert, weil es eben deine Kompetenz oder Autorität oder überhaupt deine Eignung zu dem Thema was zu sagen angreift. Auch hier ist die Frage, wie du darauf reagieren solltest, das ist vielfältig, je nach Kontext, kann man im Coaching gut erarbeiten. Auch hier solltest du dich aber auf keinen Fall rechtfertigen. Die dritte Stufe ist der Bezug auf deinen Tonfall. Das heißt, jemand kritisiert auch nicht den Inhalt, sondern die Art und Weise, wie du das Ganze vorgetragen hast. Jemand sagt sowas wie, naja, also mit Sarkasmus kommen wir hier aber nicht weiter. Ja, warum denn nicht? Also was glaubst du, in wie vielen Lebenssituationen ich persönlich mit Sarkasmus weiterkomme? Aber das heißt, das Argument an sich wird komplett liegen gelassen, ignoriert, man geht nur auf den Tonfall, du hast es vielleicht zu salopp formuliert, zu flippig oder eben zu sarkastisch oder oje, oje, du hast gegendert und zack, wird nur noch drüber gesprochen, dass du gegendert hast und nicht mehr über das Thema an sich oder du hast nicht gegendert und dann wird darüber gesprochen, dass du nicht gegendert hast, statt dass man über das Argument an sich spricht. Auch das ist eben Kindergarten, wenn man es genau betrachtet. Das heißt, diese drei Dinge, Beleidigungen, das ad hominem-Argument und der Bezug auf den Tonfall, das ist alles drei weder eine Meinungsverschiedenheit noch eine Diskussion, also das ist recht nicht. Es ist unterste Schublade und bringt alles einen überhaupt nicht weiter. Stufe 4 ist dann zumindest mal die Meinungsverschiedenheit. Du äußerst deine Meinung und jemand anders sagt, nö, sehe ich genau andersrum. Kann man bei bestimmten Dingen, wie zum Beispiel Geschmacksurteilen, natürlich tun. Wenn ich sage, als gebürtiger Nürnberger, ich habe es mir nicht ausgesucht, der erste FC Nürnberg ist der tollste Fußballverein der Welt, dann ist es in Einzelfällen tatsächlich erlaubt, anderer Meinung zu sein. Ja, da ist das okay, wenn jemand sagt, nö, das ist für mich der HSV Bayern, ja, von mir aus und was weiß ich, Dortmund, wie auch immer. Oder auch der kleine Provinzverein bei mir um die Ecke. Okay, okay, ja, Kreisligisten, hey, hey. Alles gut. Da ist es noch völlig okay, wenn eine Meinungsverschiedenheit existiert und man keine weiteren Argumente dafür bringt. Aber es ist halt noch keine wirklich wertige Diskussion. Der eine sagt, ich sehe so und der andere sagt, nö, ich sehe es aber ganz anders. Viele Diskussionen im Internet erreichen maximal dieses Level und sind deswegen eigentlich noch gar keine Diskussionen. Das beginnt erst, also wann beginnt eine Diskussion? Die beginnt erst tatsächlich ab Stufe 5. Nämlich, jemand bringt ein Gegenargument. Du begründest deine Meinung, ich sehe das so und so, Komma, weil. Jemand anders sagt, nee, ich sehe das anders, und zwar weil. Und dann steht dein Argument gegen das Gegenargument des anderen. Damit stehen aber dann statt Meinungen eben gegen, also Argumente sich gegenüber und ja, dann ist wieder die Frage, also dann kann sich daraus jetzt eine Diskussion entwickeln. Und zwar mit Stufe 6. Nämlich, dass man versucht, gegenseitig Fehler in der Argumentation des jeweils anderen zu finden. Dass ich sage, ja, ich verstehe deinen Punkt, aber dein Argument hat da eine Schwäche und zwar logisch, Punkt, 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 passt das und das nicht dran. Jetzt befinde ich mich tatsächlich in einer Diskussion. Das heißt, der Austausch von reinen Meinungen und auch der Austausch von reinen Argumenten ist schon besser natürlich als das, was wir davor hatten, aber es ist noch keine wirklich hochwertige Diskussion. Die beginnt da, wo man auf die Argumente des anderen eingeht und diese wirklich versucht zu zerlegen und dann wieder Gegenrede und so weiter. Und im Idealfall, das ist dann Stufe 7 der Hierarchie der Meinungsverschiedenheiten nach Graham, im Idealfall schafft man es, den zentralen Punkt in der Argumentation des oder der anderen zu widerlegen. Dass diese Person dann eigentlich sagen muss, okay, du hast recht, du hast mein Argument widerlegt und das, worauf ich eigentlich hinaus wollte, okay, du hast recht. Dann ist es wirklich eine Diskussion, wie sie im Idealfall ablaufen sollte. Wir wissen alle, dass das in der Praxis so häufig leider nicht passiert, aber zumindest sollten wir uns an dem als Ideal ausrichten. Das heißt, die Nennung von Argumenten, die Widerlegung von Argumenten und die Widerlegung sogar des zentralen Punkts oder aller Argumente Das sind die drei Stufen, die eine hochwertige Diskussion überhaupt ausmachen, die sich dann eben auch von einer Meinungsverschiedenheit deutlich abgrenzt. Mit diesem Modell arbeite ich sehr gerne, weil viele Menschen versuchen eben wirklich, ja, was eigentlich hoch anzurechnen ist, rational zu diskutieren und gerade dieses Widerlegen von Argumenten und zentralen Punkten zu fahren. Und die andere Seite bleibt halt ganz unten, bei ad hominem Argumenten, Tonfallbezug und maximalem Widerspruch, dass man anderer Meinung ist. Es ist halt dieses berühmte Beispiel, du spielst mit einer Taube Schach und die Taube schmeißt dann halt die Figuren einfach um, wenn sie nicht passt. Zack. Da kommst du einfach nicht weiter, wenn du wirklich hochwertig diskutieren willst. Und das auch zu erkennen, ist eben auch schon der erste Schritt, um dann überhaupt eine Lösung zu finden. Ein zweites Modell, was ich persönlich sehr mag, ist das Phasenmodell der Eskalation von Friedrich Glasl, das so um 1980 entstanden sein muss, in den 80er Jahren. Und da gibt's 9 verschiedene Phasen, die da ab, oder Stufen, die da drin vorkommen. Ich will da gar nicht zu tief drauf eingehen, weil so oft oder so tiefgründig arbeite ich mit dem Modell nicht. Da müsste ich mir meinen Gast dazu einladen, einen Experten, eine Expertin, eine Person, mit der ich da eben das wirklich mal genauer dir darlegen kann. Für mich ist die Grobeinteilung viel spannender. Und zwar sind diese 9 Stufen eingeteilt in 3 Phasen einer Eskalation eines Streits. Und zwar in Win-Win, Win-Lose und Lose-Lose. Das heißt, auf der ersten Eskalationsstufe eines Streits, einer Diskussion, einer Meinungsverschiedenheit, einer Konfliktkommunikation im Allgemeinen, kann es immer noch eine Win-Win-Situation geben. Das heißt, beide gehen aus der Nummer raus, wenn man sich letztendlich einigt, zum Beispiel auf einen Kompromiss oder es ist eben noch nicht so viel Schlimmes passiert und man sagt einfach, gut, du hast deine Meinung, ich habe meine, ist in Ordnung. Dann kann man eben noch das Gesicht wahren und mit Win-Win aus der Sache rausgehen. Dann kann aber ein Streit so weit eskalieren, dass das eigene Image stark gefährdet ist, dass es zum Gesichtsverlust kommen könnte oder dass man der anderen Seite auch wirklich Konsequenzen angedroht hat und dann ja auch schwer wieder zurück kann. Hier haben wir dann eine Win-Lose-Situation. Das heißt, eine der beteiligten Parteien wird gewinnen und die andere kann jetzt nur noch verlieren. Es kann nur einen Sieger geben und einen Verlierer. Wir sind im sogenannten Nullsummenspiel. Ja, diese Win-Win-Situation, in der beide gewinnen können, ist vorbei. Es ist jetzt schon so weit eskaliert, dass eine Seite einen Gesichtsverlust erleiden wird. Und die dritte Phase ist Lose-Lose. Das heißt, beide Parteien haben so weit getrieben. Ich will jetzt nicht, nachdem ich vorhin schon das Pyramidenmodell der FDP kurz angesprochen habe, aber ich will jetzt gar nicht das Fass aufmachen, aber ach komm, was soll's, machen wir's doch. Die Ampelkoalition, ja, und wie das jetzt zu Ende ging. Nicht so schön. Und die Frage ist halt, hat wirklich eine der Seiten, hat die SPD, weil Olaf Scholz das Momentum genutzt hat, von sich aus Lindner zu entlassen, noch eine Win-Lose-Situation erreicht? Oder waren wir da schon längst drüber und es ist eine Lose-Lose-Situation und alle an der Ampel Beteiligten haben durch die Art und Weise, wie es zu Ende ging, verloren? Möchte ich jetzt gar nicht beurteilen, dafür bräuchte ich wahrscheinlich ein bisschen mehr historischen Abstand. Das kann man vielleicht in 2-3 Jahren genauer sagen, wie jetzt auch alles weitergeht für die einzelnen Parteien. Aber ich habe schon die Befürchtung, es könnte so zumindest hart an der Grenze sein zwischen Win-Lose und Lose-Lose. Und dieses Modell ist eben von daher auch ganz spannend, um einfach auch einem Klienten, einer Klientin mal sagen zu können, okay, du bist jetzt hier wirklich an dieser Grenze. Zum Beispiel an der Grenze zwischen Win-Win und Win-Lose. Noch können beide Seiten erhobenen Hauptes aus der Sache rausgehen. Wenn du jetzt weitermachst und die andere Partei auch weitermacht, dann wird das Ganze aber echt übel enden, mindestens für einen von euch. Willst du das oder willst du es dann sogar so weit treiben, dass es eben im Lose-Lose-Bereich in Phase 3 ankommt und es nur noch Verlierer geben wird? Und allein das Menschen klar zu machen, ja, das kommt sehr häufig vor, zum Beispiel auch im privaten Bereich bei Scheidungen, wenn beide es so weit treiben, dass letztendlich nur noch die Anwälte diejenigen sind, die als GewinnerInnen aus der Sache rausgehen, ja, ist es halt wahrscheinlich noch schlimmer, als sowas eh schon an sich ist. Aber auch eben ein Arbeitsklima, in einem Team, in der Firma kann so weit unter einem Konkurrenzkampf leiden, dass es wirklich überhaupt niemanden gibt, der davon irgendwie profitiert. So, diese beiden Modelle wollte ich dir unbedingt mal vorstellen, weil ich sie eben sehr spannend finde, einfach zur Analyse. Und ausgehend von so einer Analyse, wo stehen wir denn eigentlich, auf welcher Stufe ist dein Konflikt, kann man dann wunderbar weiterarbeiten im Coaching. Wenn ich etwas im Coaching für dich tun kann, lass es mich gerne wissen. Die nette Stimme im Abspann erzählt dir dazu gleich mehr. Und ich hoffe, dass diese Folge jetzt eine Win-Win-Situation ist, denn ich hatte sehr viel Spaß dabei, sie aufzunehmen. Hoffentlich kannst du viel draus mitnehmen und dann hätten wir diese Win-Win-Situation. Das würde mich sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Wenn du Oliver Walter als Experten für lebendige Rhetorik buchen möchtest, schau doch mal auf www.walter-oliver.de.